Lasst uns gemeinsam auf Gottes Wort hören aus dem Buch des Propheten Haggai, Kapitel 2, Abvers 10 bis zum Ende des Buches. Haggai, Kapitel 2, Abvers 10 bis Vers 23. Wir hören auf Gottes Wort. Am 24. des 9. Monats, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai. So spricht der Herr der Heerscharen: Bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen: Nein. Darauf sagte Haggai: Wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird er dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen: Er wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach: So ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zur Kelterkufe, um 50 Pura zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden. Richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai, am 24. des Monats. Sage zu Serubabel, dem Statthalter von Juda: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr. Und ich werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Heerscharen. Lass uns noch einmal zusammen beten. Du selber hast gesagt, dass dein Wort wie ein Hammer ist, der Felsen zerschlägt. Und wir bitten dich heute, Vater, wenn wir uns deinem Wort zuwenden, dass du in uns zerbrichst, was uns von dir trennen möchte, und dass du in uns etwas Neues schaffst, durch das Evangelium, zu deiner Ehre. Öffne unsere Ohren, damit wir dich hören. Öffne unsere Augen, damit wir deinen Sohn sehen können. Und öffne unser Herz, dass wir verändert werden durch deinen Geist. Amen. Ich freue mich auch immer wieder, hier sein zu können. Und ich muss mich nochmal entschuldigen. Ich bin tatsächlich in einer Baustelle hängen geblieben. Aber ich habe dann gesehen, ich bin auch in eine reingefahren, als ich hierher gekommen bin. Insofern werdet ihr auch noch merken, wenn wir uns heute das Wort hier angucken, Baustelle ist irgendwie das Thema dieses Sonntages. Vielleicht erinnern sich noch einige an die letzte Predigt aus dem Buch Haggai und wir befinden uns jetzt hier gerade in diesem zweiten Teil, im quasi letzten Teil des Buches Haggai. Und es ist hilfreich, wenn wir uns diesen Abschnitt anschauen unter der Überschrift Gott und deine Qualifikation. Das letzte Mal hatten wir diesen Abschnitt angeschaut unter der davor, Kapitel 2, 1 bis 9, über der Überschrift Gott und dein Dienst. Und heute wollen wir uns das unter der Überschrift Gott und deine Qualifikation anschauen. Und es ist ja normalerweise so, wenn wir vielleicht noch nicht mal biblisch, aber generell über unsere Qualifikationen sprechen, dann fallen uns, oder über die Qualifikationen anderer, über die positiven Eigenschaften und Fähigkeiten anderer, dann fallen uns alle möglichen bekannten Menschen ein. Und ich habe letztens noch einmal ein bisschen was über die Biografie von Steve Jobs gelesen der mitunter einer der Gründer von Apple war, dann eine Zeit lang nicht bei diesem Unternehmen dabei war und irgendwann wurde ihm, auf Deutsch gesagt, gekündigt in dem Unternehmen, das er mitgegründet, das er geleitet hatte. Und dem Unternehmen ging es nach einiger Weile nicht mehr so gut. Und man ist auf die Idee gekommen, da gab es doch mal diesen Mann, der dieses Unternehmen gegründet hatte, der eigentlich alle Fähigkeiten hatte, die man jetzt bräuchte, um dieses Unternehmen wieder in Ordnung zu bringen. Und man ist auf die Idee gekommen, den holen wir uns zurück. Steve Jobs war der richtige Mann mit den richtigen Fähigkeiten zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir mögen solche Biografien, solche Geschichten, zum einen, weil wir die Leute bewundern, weil wir vielleicht auch Gott bewundern, der Menschen fähig macht, der Menschen begabt und gleichzeitig, weil jeder von uns sich vielleicht doch auch manchmal wünscht, dass wir vielleicht nicht so großartige, nicht so besondere Dinge wie Steve Jobs machen könnten, ein ganzes Weltunternehmen retten, aber dass wir doch irgendwann auch einmal der kleine Held in unserer kleinen Geschichte sein wollen. Und eine ganz ähnliche Situation haben wir auch hier in der Bibel, in diesem Abschnitt. Wir befinden uns ungefähr hier knapp 600 Jahre vor Christus. Gottes Volk wurde aus dem Exil zurückgeführt und sie haben über viele Jahre die Stadtmauer wieder aufgebaut in Jerusalem, aber der Tempel war eine Bauruine gewesen. Und 2 Monate vor unserem Abschnitt, den wir uns heute anschauen, ist auf einmal Haggai aufgetreten. Er war einfach ein Prediger und das Buch hier ist ja auch sehr genau datiert. Und er hat über 2 Monate im Grunde ganz einfach immer wieder nur gepredigt, baut diesen Tempel fertig. Und wir haben in der letzten Predigt dann auch gehört gehabt, das Volk hat sich nicht getraut anzufangen. Sie haben gesagt, die Aufgabe, die wir haben, ist viel zu groß. Den Tempel zu bauen, Gottes Haus zu bauen, den Ort, an dem Gott gegenwärtig sein will, um uns und die ganze Menschheit zu segnen. Das ist eine viel zu große Aufgabe für Menschen wie uns. Und dann lesen wir am Ende von Kapitel 1 und dann auch nochmal in Kapitel 2, sie bauen den Tempel. Sie haben tatsächlich angefangen. Und eigentlich könnte nach Vers 9 in Kapitel 2 die ganze Geschichte enden. Das Volk baut den Tempel. Ende gut, alles gut. Auftrag erfüllt. Jetzt muss die Mission nur noch abgeschlossen werden. Aber irgendwie haben sich die Bewohner von Jerusalem schon daran gewöhnt. Wenn dieser Haggai auftritt, dann gibt es wieder irgendetwas, was nicht passt. Haggai ist kein Meckerer, aber man weiß grundsätzlich, irgendetwas stimmt nicht. Und wir schauen uns heute genau diesen Abschnitt an. Haggai spricht hier nämlich einen ganz entscheidenden Punkt an. Er legt seinen Finger nochmal ganz tief in die Wunde des Volkes. Er sagt nicht nur, das haben wir vorher gehört gehabt, oder könnt ihr auch vorher nochmal lesen in diesem Buch, dass die Aufgabe eigentlich viel zu groß ist für das Volk, Gottes Tempel zu bauen, den Ort, an dem Gott gegenwärtig sein will, sondern dass das Volk, das diesen Tempel bauen soll, anscheinend nicht einmal qualifiziert genug ist. Und das führt uns gleich zu unserem ersten Punkt. Gott beruft dich, obwohl du nicht qualifiziert bist. Wir lesen hier in Kapitel 2, ab Vers 10, von der 3. und 4. Predigt Haggais, die uns überliefert sind. Und gleich hier in Vers 10 erkennen wir etwas ganz Entscheidendes. Wenn ihr mit reinguckt, das ist hier wirklich wichtig. Die ersten beiden Predigten hat Haggai an das Volk gerichtet und wir lesen immer, wenn er eine Botschaft von Gott empfangen hat, in Kapitel 1, Vers 1 und in Kapitel 2, Vers 1, das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Das bedeutet, Haggai war ein Sprachrohr der Botschaft Gottes. So weit, so gut. Aber dann seht ihr, wenn ihr reinschaut in diese Verse ab Vers 10 und auch noch später nochmal in Kapitel 2, die nächsten beiden Predigten geschehen auch zu Haggai. Also Gottes Wort richtet sich auch an Haggai. Während er vorher noch derjenige war, der vor allem von Gott den Auftrag bekommen hatte, den Finger ganz tief in die Wunde des Volkes zu legen, ist er hier auch mit eingeschlossen. Und das heißt nochmal ganz deutlich, das betrifft tatsächlich jeden, der an Jesus glaubt. Das betrifft jeden, der diesem Gott dienen möchte, was Haggai hier sagt. Keiner ist mehr ausgeschlossen. Sogar der Prophet, der das Sprachrohr Gottes ist, vielleicht der Einzige, der noch irgendwie auf Gott gehört hat. Auch er ist mit dem, was er jetzt sagt, angesprochen. Und das Volk hatte ein ganz entscheidendes Problem. Was wir hier ein bisschen sehen, ist für uns vielleicht sprachlich ein bisschen fremd, es ist für uns von der Vorstellung fremd. Wenn ihr mit reinschaut, ab Vers 10 bis Vers 14, wir lesen hier mehrfach von Worten wie unrein. Wir lesen von heilig, wir lesen von rein und wir können vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so viel damit anfangen. Was bedeutet das, dass zum Beispiel, wenn wir das in Vers 12 lesen, dass es heiliges Fleisch gibt oder dass wir zum Beispiel in Vers 13 lesen, dass man sich an einer Leiche verunreinigen kann und dass man auch tatsächlich unrein wird und bleibt, wenn man eine Leiche angefasst hat. Das hat damit zu tun, dass das Volk damals von etwas ganz neu ergriffen werden musste, was sie eigentlich auch schon geglaubt haben. Wir lesen im dritten Buch Mose, in den Kapiteln 11 bis 15, davon, was Gott unter Heiligkeit, Reinheit und Unreinheit versteht. Das bedeutet zum Beispiel jetzt nicht, wenn ihr in Vers 12 von heiligem Fleisch lest, dass es bestimmte Fleischsorten gibt, die aus ernährungstechnischen Gründen besser sind oder weniger gut oder wie auch immer, dass das ist, worauf die Bibel hier Wert legen möchte, sondern was Gott hier vor allem, woran Gott sein Volk vor allem wieder erinnern möchte, ist, dass er ihnen sagt, es gibt einen Unterschied zwischen heilig, rein und unrein. Das sind drei Grundkategorien, die wir heutzutage vielleicht am besten damit zum Ausdruck bringen können, dass es bedeutet, es gibt einen Unterschied, mit Gott zu leben, wir könnten auch sagen, ganze Sache mit Gott zu machen und nicht mit Gott zu leben. Und dazwischen gab es so Stufen wie rein und die äußerste, die beste Stufe ist, heilig zu sein und unrein. Das sind gewissermaßen Symbole, die das Volk erinnert haben, wenn wir mit einem Gott leben wollen, der wirklich so gut ist, wie er es behauptet zu sein, dann müssen wir uns auf eine bestimmte Art und Weise ernähren. Dann gibt es bestimmte Arten und Weisen, sich im Alltag zu verhalten, die das Volk als Symbole gewissermaßen daran erinnert haben, Gott ist anders. Gott ist gut. Gott, mit Gott zu leben, lohnt sich wirklich. Und warum spricht Haggai das hier an? Warum erwähnt Haggai das nochmal? Man könnte hier sagen, er skizziert hier gewissermaßen so eine Art, so einen hypothetischen Fall. Was wäre, wenn jemand dieses oder jenes anfasst? Ihr wisst das ja alle. Und es sind eigentlich sehr klare Fälle. Wenn ihr reinschaut in Vers 12 und dann auch nochmal in Vers 13, die Priester geben ihm eine sehr klare, sehr einfache Antwort. Heiligkeit ist nicht automatisch ansteckend, Unreinheit ist ansteckend. Das war absolut klar. Aber warum spricht Haggai das an? Warum skizziert Haggai hier, während das Volk eigentlich, vielleicht wie hier im Gemeindehaus, eine Baustelle, auf einer Baustelle für Ordnung sorgen muss, warum fängt er auf einmal an, davon zu reden, das zu erzählen? Das hat einen ganz einfachen Grund. Haggai will dem Volk etwas zeigen. Und Haggai gibt mit jedem der Punkte, die er hier anspricht, und wir sehen das hier im ersten Predigtpunkt, die Antwort auf eine, ich würde sagen, eine W-Frage. Er erinnert das Volk daran, wer sie vor Gott sind, wer das Volk vor Gott ist. Juda hatte angefangen, das Volk, das in Jerusalem gelebt hat, den Tempel zu bauen. Wir müssten ja eigentlich sagen, was Haggai jetzt hier anfängt zu erzählen, ist unnötig. Aber Haggai macht ihnen eine Sache ganz entscheidend und ganz deutlich klar. Was ihr macht, ist nicht schlecht. Ihr baut den Tempel. Das ist das, was ich euch vorher gesagt hatte, was Gott euch vorher gesagt hatte. Aber das Volk war versucht zu denken, weil wir heilige Sachen machen für einen heiligen Gott, werden auch wir automatisch heilig dadurch. So nach dem Motto, wenn wir das für Gott machen, wird Gott zufrieden sein. Dann hat Gott nichts mehr zu meckern und dann müssen wir auch nicht mehr diesen meckernden Propheten Haggai ertragen, wenn wir jetzt eben den Tempel bauen. Und Haggai erinnert sie daran, nur weil ihr für einen heiligen Gott leben wollt, heißt das nicht automatisch, dass ihr es immer tut. Nur weil ihr bestimmte Dinge tut, heißt das nicht, dass ihr durch sie heilig werdet. Heiligkeit in der Bibel, das sehen wir hier nur ganz vereinfacht mal dargestellt, Heiligkeit ist kein Selbstläufer. Für Gott zu leben, und das könnte man einfach mit Heiligkeit zusammenfassen, mit Gott und für Gott zu leben, passiert nicht von selbst. Und das Volk hatte das vergessen. Sie haben den Tempelbau als eine lästige Pflicht gesehen. Und ihre Haltung, die sie dazu hatten zum Tempelbau und Gott gegenüber, war: Wir sind dazu geeignet. Gott kann eigentlich stolz darauf sein, uns, wir würden vielleicht heutzutage sagen, uns in seinem Team zu haben. Und je nachdem, wie alt ihr seid, habt ihr bestimmt auch schon mal euch nach einem Beruf umschauen müssen und nach Stellenausschreibungen. Und wenn wir in solche Stellenausschreibungen reinschauen, steht da ja meistens sowas drin: Wir suchen jemanden Anfang 20, 10 Jahre Berufserfahrung, mehrere akademische Abschlüsse, sie machen gerne unbezahlte Überstunden, möchten nur 50% Gehalt und würden sich darüber freuen, 150% für uns zu arbeiten. Sie suchen wir. Und ganz ähnlich können auch wir manchmal, wenn wir dann denken, wir wären derjenige, der sich auf diese Stelle bewerben sollte, weil wir alle Kriterien erfüllen, aber ganz ähnlich, das war jetzt ein überzeichnetes Beispiel, können wir ja auch manchmal unseren Dienst für Gott verstehen. Wir würden jetzt vielleicht nicht sagen, wie damals das Volk, heilige Sachen sind ansteckend, unreine Sachen, die können mir gar nichts. Das ist nicht mehr unsere Vorstellungswelt. Das war im alten Bund so, im Alten Testament. Aber heutzutage können wir in gewisser Weise manchmal ganz ähnliche Vorstellungen haben. Wir können bestimmte Erwartungshaltungen an unseren Dienst für Gott haben. Wir können überlegen, ist das machbar? Lohnt sich das überhaupt? Oder nochmal ganz spitz formuliert, werde ich dabei gut aussehen bei dem, was ich für Gott tun werde? Das sind die zwei großen Versuchungen, die Haggai hier, glaube ich, aufzeigen möchte. Die erste betrifft uns unmittelbar selbst, wie jeder von uns über sich denkt. Und die andere ist, wie wir über andere denken, in Bezug auf uns selbst. Das ist die erste Versuchung. Würden wir vielleicht nie laut sagen, wie hier das Volk, dass Gott stolz auf uns sein kann, dass Gott gefälligst zufrieden sein kann, mit uns seine Gemeinde bauen zu dürfen, dass Gott wirklich stolz darauf sein kann, uns dabei zu haben. Aber wir denken das vielleicht manchmal. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass Gott uns gebraucht, wie das Volk das hier erfahren hat, Gott hat durch dieses Volk seinen Tempel gebaut, dann sind wir vielleicht versucht zu sagen, wenn wir zum Beispiel auch sehen, dass wir in unserem Dienst für Jesus Frucht sehen dürfen, in deiner Familie, bei deiner Arbeitsstelle oder hier in der Gemeinde, dass wir uns darauf etwas einbilden. Dass wir vielleicht sagen, dank mir läuft der Laden hier. Gott kann wirklich stolz sein. Und das bedeutet nicht, dass Gott dagegen ist, dass etwas gut funktioniert. Gott ist nicht einmal gegen Exzellenz, Gott freut sich darüber. Aber wovor Haggai hier damals das Volk warnt, und wenn ihr nochmal reinschaut, in Vers 14, dass er sogar so weit geht und sagt, so, also unrein, ist dieses Volk und so ist diese Nation vor mir, spricht der Herr, und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, also die äußerste Form von Gottesdienst, sich etwas kosten zu lassen für Gott, Gott sagt darüber in Vers 14, unrein ist es. Also die Bilanz ihres Dienstes für Gott, Gott sagt darüber, das lohnt sich nicht. Was ihr tut, ehrt mich nicht. Gott sagt hier seinem Volk und Gott sagt uns heute, Vorsicht, korrekte äußere Handlungen garantieren nicht, dass dein Herz mit der richtigen Einstellung dabei ist. Und das ist hier ganz entscheidend, warum Gott das so deutlich anspricht. Gott geht es um mehr als dein Verhalten. Gott will dein Herz verändern. Dein Verhalten und unser Verhalten generell als Menschen, das können wir selbst manchmal sogar sehr gut verändern. Wir können uns manchmal sehr gut im Griff haben. Wir wissen, welche Sachen man sagen soll, welche Sachen man machen soll, welche man unterlassen sollte. Aber unser Herz verändern, das macht Gott hier deutlich. Unser Herz, um dieses Wort hier zu gebrauchen, unser Herz heilig zu machen, das kann nur Gott. Und Gott will immer und vor allem und zuerst unser Herz verändern, weil sich dann auch wirklich und nachhaltig und echt unser Verhalten ändert, die Art und Weise, wie wir leben. Und darum hat Gott in der ganzen Geschichte mit seinem Volk, und das sehen wir ja auch hier tatsächlich, nie die großen Talente gesucht, gefunden und dann auch irgendwie eingesetzt für besondere Aufgaben. Gott, und das macht er hier mit dem letzten Wort auch in Vers 14, mit den letzten Worten in Vers 14 klar, Gott sucht, Gott findet und Gott qualifiziert Sünder. Das ist sein Wesen. Gott sucht sich unqualifizierte Menschen, um sie zu verändern. Gott sucht sich nicht die, die ohne ihn sowieso gut aussehen würden. Gott sucht Menschen, die bereit sind, sich durch das Evangelium verändern zu lassen. Und das ist für jeden von uns ja heute Morgen hier tatsächlich die ganz große Herausforderung, wenn wir das hören. Das, was Haggai hier sagt, das betrifft jeden von uns. Die zweite Versuchung für das Volk und für uns heute ist tatsächlich, dass für uns häufig Talent im Vordergrund steht. So nach dem Motto, wer kann was am besten? Wem kann man eine Aufgabe anvertrauen, damit sie absolut reibungslos ausgeführt wird? Wer würde mich mit Sicherheit nicht enttäuschen, wenn ich ihn darum bitte? Und Gott selbst zeigt uns in der Bibel immer wieder eine ganz, ganz andere Priorität auf, nämlich das, was man Charakter nennen könnte. Gott würde nicht fragen, wer glänzt am meisten bei dieser Aufgabe? Wer würde am meisten im Volk glänzen, den Tempel zu bauen? Welche Architekten könnte Gott sich suchen? Welche Baumeister, um einen wunderbaren und schönen Tempel zu bauen? Gott sucht sich ein Volk, das absolut keine Lust hat, einen Tempel zu bauen, das diesen Tempel aber bauen muss, weil es den Tempel braucht, um Gott zu begegnen. Und das ist eine ganz entscheidende Lektion, die Gott seinem Volk damals und uns als seinem Volk heute zeigt. Talent kann durch Fleiß und durch Vertrauen auf Gottes Veränderung ausgeglichen werden. Aber wenn nur Talent da ist, mangelndes Talent kann durch Fleiß und Vertrauen ausgeglichen werden. Aber wenn das Volk, wenn wir heute als Gottes Volk, wenn wir uns nur auf Talent verlassen und übersehen, dass Gott unser Herz verändern will, wenn wir auch andere nur so sehen, das macht Gott hier durch Haggai ganz deutlich, dann verpassen wir die Hauptsache, dass Gott unser Herz ansprechen möchte. Das Volk damals, wir sehen das zum Beispiel auch hier an den Priestern, die so gewissermaßen den Einblick hatten in Gottes Wort, die vertraut waren mit Gottes Wort. Das Volk hatte übersehen, Gott möchte ihr Herz verändern. Gott möchte dein und mein Herz zu dienenden Herzen machen. Und Gott hat uns berufen, obwohl wir nicht qualifiziert sind. Praktisch kann das bedeuten, zum einen, wenn du Verantwortung in deiner Gemeinde oder in der Familie hast, an dem Ort, wo Gott sein Reich bauen möchte und wo Gott dich gebrauchen möchte. Und das, was Gott hier über die Menschen sagt, das sagt er auch über dich. Das ist erstmal die Bilanz. Das ist gewissermaßen die Diagnose unseres Lebens, die Gott ziehen muss. Unrein, nicht qualifiziert. Aber wenn du Verantwortung hast für andere, und jeder von uns hat das ja in einem gewissen Rahmen, hier in der Gemeinde, in der Familie, an deiner Arbeitsstelle, für deine Nachbarn und Freunde, für deine Klassenkameraden vielleicht sogar, dann tu alles, was in deiner Macht steht, um einen Charakter in ihnen zu fördern, der dem von Jesus ähnelt, einen dienenden Charakter. Hingabe, Aufopferungsbereitschaft, Offenheit zu lernen und unsere Grenzen wirklich zu akzeptieren, so wie das Volk das lernen musste, das bedeutet es, dem Vorbild Jesu nachzufolgen. Jesus war der Einzige, der wirklich qualifiziert war, sehen wir im Neuen Testament, um mit Gott zu leben. Jesus musste genau dafür in diese Welt kommen. Und wenn wir heute, ich glaube, das beste Bild für den Tempel damals ist heute die Gemeinde, wenn wir Gott als seine Gemeinde dienen wollen, dann bedeutet das, mehr zu werden, mehr zu dienen wie Jesus und zu verstehen, Gott verändert uns durch dieses Bauprojekt. Vielleicht auch in eurem Fall, ganz ehrlich, das hier vor Ort. Das führt uns zum zweiten Punkt. Wir haben jetzt gesehen, wer wir sind vor Gott. Und in diesem zweiten Punkt beantwortet Gott dem Volk die Frage, wie er es qualifizieren möchte, seinen Tempel zu bauen. Gott qualifiziert dich, weil er dich berufen hat. Wir sehen das vor allem ab Vers 16. Es lohnt sich hier nochmal mit reinzuschauen in die Bibel. Gott liest hier gewissermaßen so eine Art Erntebericht vor, ne? Oder Haggai in Gottes Auftrag. Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zur Kelterkufe, um 50 Pura zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und jetzt das Wichtige, und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Wir lesen hier in Vers 16 das Grundproblem, das wir eigentlich seit Kapitel 1 kennen. Es gab eine Hungersnot im Volk. Die Ernten waren ausgefallen. Das Volk hatte die Ernte zur absoluten Priorität erklärt, hatte gesagt, wichtiger als Gottes Tempel zu bauen, ist es erstmal, dass wir immer satt sind, dass wir bequem wohnen. Und Gott hat gesagt, dann nehme ich euch eure Priorität eben einfach weg. Wir lesen das hier ganz deutlich, dass Gott dann im Vers 17 sagt, ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben. Also nicht so nach dem Motto, da hatten wir eben Pech oder die Ernte ist eben einfach schlecht ausgefallen, das kann man erklären mit den Wetterbedingungen oder sonst was. Gott sagt deutlich, ich habe euch mit Getreidebrand und mit Unwetter geschlagen. Und normalerweise würden wir doch jetzt erwarten, so wie wir Gott sonst aus der Bibel kennen, dass er in so einer jämmerlichen Situation, in der sich das Volk befindet, sein Mitgefühl ausspricht. Dass er sagen würde, ihr tut mir wirklich leid, euch hat es arm und schlimm getroffen. Aber Gott sagt ganz deutlich nicht, ich habe vollstes Verständnis, sondern er sagt, ich schlug euch mit Getreidebrand. Und wir sehen hier zum einen, damals am Volk, schwierige Situationen und Umstände führen nicht immer automatisch dazu, auch wenn das vielleicht manchmal so eine fromme Floskel ist, dass unsere Gemeinschaft mit Gott, unser Leben mit Gott tiefer, tiefgehender wird, sondern auch manchmal, dass wir uns weiter nur um uns selbst drehen, wie das Volk in diesem Fall. In 5. Mose, das könnt ihr in den letzten Kapiteln ab Kapitel 26 dort nachlesen, kündigt Gott schon an, dass wenn sein Volk ihn verlassen würde, wenn sie sein Reich, sein Handeln nicht zu ihrer Priorität machen würden, seine Gebote, dass genau solche Hungersnöte als Konsequenzen kommen würden, wenn sie ihn vergessen. Gott kündigt das nicht an und tut es dann auch nicht, weil er eine beleidigte Leberwurst wäre, sondern Gott gebraucht genau diese Umstände und will diese Umstände gebrauchen, um sein Volk wachzurütteln. Gott will sie zur Umkehr bringen. Das spricht er ja auch ganz deutlich an, auch wenn er erstmal sagt, ihr seid nicht zu mir umgekehrt. Aber er macht hier deutlich, das ist das Ziel, das er damit verfolgen möchte. Der Tempel sollte weitergebaut werden. Das war ihr Auftrag. Dazu sollten sie zurück umkehren. Und davon sollte Haggai in Gottes Auftrag das Volk überzeugen. Und nur so konnte das passieren, was wir vorher in Vers 15 und dann nochmal in Vers 18 lesen. Haggai sagt zum Volk, richtet euer Herz aus, überprüft euer Herz. Gott wollte zum einen erstmal das Herz seines Volkes verändern und das Herz ist in der Bibel gewissermaßen die Kommandozentrale für das ganze Leben. Gott sagt, wenn ihr euer Herz überprüft, wenn sich euer Herz wirklich verändert, dann wird sich auch ändern, wie ihr lebt. Und das ist das, was Gott hier bewirken möchte. Und uns stellt sich natürlich jetzt ganz deutlich die Frage, wie will Gott das denn eigentlich machen? Wie will Gott sein Volk hier in dieser Situation verändern? Wie will Gott sein Volk wieder dazu bringen, dass sie den Tempel weiterbauen? Und das lesen wir dann in Vers 19. Nachdem Gott diese Bilanz gezogen hat und gesagt hat, ich habe euch mit Getreidebrand geschlagen, die Ernte hat sich zum Teil halbiert. Und das war damals, es war gewissermaßen ein Todesurteil. Es gab dann keine Saat mehr, die man aussehen könnte. Auf einmal sagt Gott in Vers 19, ist die Saat noch in der Vorratskammer und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen. Von diesem Tag an will ich segnen. Das sind Worte, die wir ganz leicht überlesen können am Ende von Vers 19, dass Gott sagt, von diesem Tag an will ich segnen. Welchen Tag meint Gott hier, den er anspricht? Dafür müsst ihr nochmal zurückblättern. Das ist der Tag, den er in Vers 18 schon angesprochen hat. Vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich ab dem Tag, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden. Ab diesem Tag hat Gott begonnen, das Volk wieder zu segnen. Das war damals die ganz reale Herausforderung, die ganz reale Frage, werden wir genug zu essen haben? Wird Gott uns versorgen mit dem, was wir jeden Tag brauchen? Und Gott sagt am Ende von Vers 19, ab diesem Tag, als ihr angefangen habt, meinen Tempel weiterzubauen, ab diesem Tag habe ich wieder dafür gesorgt, dass es genug zu essen in Jerusalem gibt. Ab diesem Tag, als ich eure Prioritäten verändert habe, als das Erstrangige wieder wirklich das Erstrangige geworden ist, der Tempel, und tatsächlich auch so wichtige Dinge wie Essen und Trinken nur zweitrangig geworden sind, ab diesem Tag habe ich euch wieder gesegnet, habe ich wieder für euch gesorgt. Und Haggai macht uns hier deutlich, manchmal gebraucht Gott solche Umstände. Ich glaube nicht, dass wir daraus, das zeigt uns Haggai auch deutlich, wir dürfen daraus keine Regel machen und sagen, wem es schlecht geht, der sollte vielleicht wieder die Prioritäten in seinem Leben überdenken. Auf gar keinen Fall. Das muss nicht immer so sein. Daraus sollten wir auch keine Regel machen. Aber was uns Haggai hier deutlich macht, ist, Gott qualifiziert uns. Gott qualifiziert uns für den Bau an seinem Tempel, weil er uns berufen hat zu einer Aufgabe. Darum geht es eigentlich in diesem ganzen Abschnitt. Wir lesen hier ganz viel von Getreide, von Obst, von Obstbäumen, die kein Obst tragen und so weiter, und könnten denken, eigentlich geht es nur darum, dass das Volk nichts zu essen hat. In den ganzen Versen ab 15 bis 19. Aber eigentlich geht es um etwas viel, viel Grundlegenderes. Gott erinnert das Volk daran, ich habe euch zu einer ganz besonderen Aufgabe berufen. Und ihr sagt die ganze Zeit, uns fehlt die Kraft dazu, das auszuführen. Wir haben nicht die Fähigkeiten, Gott. Wir haben noch nicht mal den Willen. Wir haben keine Lust darauf. Wir können das auch gar nicht. Und Gott sagt, ich habe euch dazu berufen, meinen Tempel zu bauen. Das ist hier ganz entscheidend, die Grundmauern des Tempels zu legen. Das ist etwas, was wir ganz leicht überlesen und vergessen könnten. Weil wir uns vorstellen, der Tempel war einfach nur ein Gebäude unter vielen anderen. Aber wenn damals das Volk neu dazu angeregt wurde von Gott, neu dazu gebracht wurde, sich zu erinnern, was der Tempel eigentlich war, dann ist ihnen irgendwann wieder klar geworden, der Tempel ist der Ort, an dem Gott gegenwärtig ist. Der Tempel erinnert uns daran, jeder einzelne Baustein im Tempel, dass Gott der Herrscher ist, dass es schön ist, dass es gut ist, für Gott zu leben und dass, wo es keinen Tempel gibt, Gott nicht gegenwärtig sein konnte. Das war die grundlegende Botschaft, die Haggai dem Volk nahegebracht hat. Baut den Tempel, mach den Tempel zu deiner Priorität, mach Gottes Gegenwart zu deiner Priorität. Und wie hat das Volk dann angefangen, Gottes Gegenwart, den Dienst für Gott zu seiner Priorität zu machen? Wie, oder man könnte es auch anders formulieren, wie lernt man dienen in Gottes Reich? Was muss man dafür machen, um dienen zu lernen, um Gott dienen zu können? Die Antwort ist verhältnismäßig einfach. Dienen lernt man durch Dienen. Learning by doing, würde man heutzutage sagen. Das ist so ein bisschen, wie wenn du einen Sportler fragen würdest, was hast du gemacht, um so sportlich zu sein? Warum kannst du so schnell laufen? Welche Getränke hast du getrunken? Wie viel hast du geschlafen? Was hast du alles gemacht? Und irgendwann würdest du vielleicht auf die Idee kommen, den Sportler zu fragen, wie viel bist du eigentlich gelaufen, damit du so schnell laufen kannst? Und er würde sagen, ah, bei dir ist der Groschen gefallen. Ich kann schnell laufen, weil ich viel laufe. Ich kann schwere Gewichte heben, weil ich das eigentlich den ganzen Tag mache. Und ganz ähnlich verhält sich das mit unserem Dienst für Gott. Dienen, also Gottes Reich bauen, und es wird nun mal einfach durch den Dienst für Gott gebaut, lernen wir, indem wir ihm dienen, indem wir Jesus nachfolgen und leben, wie er gelebt hat, als Diener. Und es ist nicht einfach wie ein Leistungssport, wo wir für Wettkämpfe trainieren, um besonders gut dabei auszusehen oder dabei zu glänzen, sondern Gott soll gut dabei aussehen, wenn wir dienen. Und darum schreibt Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 4, ich lese die Verse einfach mal vor, in Kapitel 4, Vers 10 und 11 an Christen der ersten Generation folgende Worte. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Petrus sagt uns hier eigentlich nur zwei ganz entscheidende Dinge. Erstens, alles, was du hast, alles, was du kannst, verdankst du Gott, der dich beschenkt hat damit. Und das Zweite ist, alles, was du hast, alles, was du kannst, auch alles, was du bist, setz es ein, damit Menschen Gott mehr lieben. Das bedeutet es, unterm Strich zu dienen, ganz praktisch, Gott zu dienen. Und so verändert Gott uns. So qualifiziert dich Gott dafür, mit ihm zu leben, damit er nicht mehr über dich sagen muss, wie wir das zum Beispiel vorher in den Versen 10 bis 14 gelesen haben, heilig oder nicht heilig, rein oder unrein, sondern die Menschen, die Gott zu sich gerufen hat, obwohl sie nicht zu ihm gepasst haben, die er durch Jesus zu sich gerufen hat, die qualifiziert Gott auch, weiter mit ihm zu leben, indem er sie verändert. Und Petrus sagt uns deutlich, Haggai vorher zeigt uns das eigentlich auch schon, das werden wir, indem wir lernen zu dienen, uns einzusetzen für Gottes Reich. Und dein Auftrag, deine Berufung, das sieht bei jedem von uns vielleicht ganz anders aus, je nachdem wie alt du bist, je nachdem in welchen Lebensumständen du dich befindest, lautet ganz einfach, verherrliche Gott damit, mit dem, was du kannst, was du hast und was du bist, was Gott dir anvertraut hat. Sei ein Hinweis auf einen großen, auf einen anbetungswürdigen Gott, auf einen Gott, der unqualifizierte Menschen beruft, damit sie ihn bekannt machen. Das ist damals die Botschaft des Tempels und das ist heutzutage die Botschaft der Gemeinde. Unqualifizierte Menschen machen Gott bekannt, der sie dafür qualifiziert hat. Das Letzte, was wir hierbei sehen, das ist Punkt 3, den wir in den Versen 20 bis 23 sehen. Das ist die letzte W-Frage, die Haggai dem Volk damals beantwortet ist. Wozu Gott uns qualifizieren möchte. Ich glaube, die entscheidendste, und das ist hier vielleicht sogar der wichtigste Punkt, dieser entscheidende Punkt ist, Gott beruft und Gott qualifiziert dich für Jesus Christus. Das sehen wir in den Versen 20 bis 23. Das ist Haggais letzte Predigt und es ist ungewöhnlich für dieses Buch. Es ist die zweite, die er am selben Tag hält. Und wenn ihr nochmal reinguckt in Vers 20, lesen wir auch wieder, das Wort des Herrn geschah zu Haggai am 24. des Monats. Am selben Tag und wieder ist Haggai angesprochen. Und wir lesen, ich lese die Botschaft einfach nochmal vor, seine Predigt in wenigen Worten, die er gehalten hat. Die er zu Zerubabel gehalten hat, ganz konkret. Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr. Ich werde dich einem Siegelring gleich machen. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr, der Heerscharen. Was Haggai hier macht, ist, er spricht zu diesem Statthalter Zerubabel. Wir würden vielleicht heutzutage sagen, der Bürgermeister von Jerusalem oder der Ministerpräsident von Niedersachsen, wie auch immer. Also jemand, der wichtig ist, der oberste politische Amtsträger. Das war Zerubabel. Er war ein Nachfahr von König David. Er war zurückgekehrt und er hatte wie Haggai dasselbe Anliegen. Er hat gesagt, Gottes Tempel soll gebaut werden. Der Ort, an dem Gott gegenwärtig ist, an dem Menschen ihm begegnen können, mit ihm versöhnt werden können. Dieser Ort, dieses Gebäude soll gebaut werden. Und jetzt wird Haggai zu diesem Mann, zu Zerubabel geschickt und hat, könnte sagen, eine ganz besondere Predigt nur für ihn. Und er kündigt ihm an mit Gottes Worten, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und er sagt diesem Bürgermeister von einem Provinzkaff irgendwo im Nahen Osten, ich werde die Königreiche dieser Welt umstürzen. Ich werde ihre Macht vernichten und ich werde dich dafür gebrauchen. Das ist natürlich was, wenn wir überlegen, dass Zerubabel ein Mensch wie jeder andere war, das hört man natürlich irgendwie gerne. Du bist besonders. Und Gott möchte dich für etwas ganz Besonderes gebrauchen. Wir müssen uns hier wirklich vor Augen halten. Zerubabel war nicht der Bürgermeister von einer Stadt, die annäherungsweise so groß gewesen wäre wie Osnabrück oder so ähnlich. Jerusalem hatte ein paar tausend Einwohner. Das wäre heute, man darf das jetzt vielleicht doch mal sagen, das wäre heute irgend so ein Kuhdorf, irgendwo vor Osnabrück. Und er wäre wahrscheinlich der Einzige, der sich in diesem Kuhdorf dazu berufen lassen würde, Bürgermeister zu sein. Das wahrscheinlich auch noch ehrenamtlich macht. Und zu diesem Mann sagt Haggai genau das. Und er sagt ihm, dich will Gott dafür gebrauchen. Und lange Rede, kurzer Sinn, Zerubabel hat das nicht erlebt. Zerubabel war sein Leben lang Bürgermeister eines Kuhdorfs namens Jerusalem. Was Gott hier ankündigt, hat Zerubabel in diesem Sinne nicht erlebt. Und hier ist es wichtig, dass wir das verstehen, was Gott über den Tempel, was Gott über Zerubabel sagt, durch Haggai. Das ist, als ob man durch so eine Milchglasscheibe schauen würde, ne? So ein, wie hier, vielleicht an der Tür, so ein bisschen trübe. Man schaut durch und man sieht, was sich auf der anderen Seite abspielt, aber so richtig konkret sieht man die Form dahinter nicht. Und das ist es, was Haggai hier macht mit seiner Predigt. Er zeigt Zerubabel, eröffnet ihm einen Blick durch die Milchglasscheibe und Zerubabel sieht, was sich dahinter, was sich in der Zukunft abspielen wird, aber er bekommt es nicht genau zu fassen. Er weiß, irgendwann wird das, was wir hier am Tempel machen, weltweite, globale Auswirkungen haben. Und es hat irgendwie mit Zerubabel, dem Bürgermeister von Jerusalem, zu tun. 600 Jahre später, ein Nachfahr von Zerubabel, Jesus, hat genau das erfüllt, was wir hier lesen. Wenn ihr mit reinschaut in diesen Abschnitt, wir lesen hier davon, dass der Thron der Königreiche umgestürzt wurde, die Macht der Königreiche der Nationen vernichtet wurde. Man könnte einfach sagen, dass das, wovon die Menschen sich gesagt haben, dafür lohnt es sich zu leben, das bedeutet es, gut auszusehen auf dieser Welt, das ist wirklich erstrebenswert, das wurde durch Jesus nicht nur einfach in Frage gestellt, das hat sich dadurch, dass ein Nachfahr von Zerubabel nach Jerusalem gekommen ist, das hat sich ganz grundlegend verändert. Und wenn ihr nochmal zurückschaut in Kapitel 2, in die Verse 1 bis 9, dann seht ihr vor allem ab Vers 7 bis 9 ganz deutlich auch wieder diese Verbindung. Gott kündigt in den Versen 7 bis 9 an, ich werde durch den Tempel alle Nationen erschüttern, die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus, den Tempel, mit Herrlichkeit füllen und so weiter. Und Gott kündigt an, dass es geschehen wird, indem er den Tempel gebraucht und indem er den Nachfahr von Zerubabel gebraucht. Und in Jesus und seiner Gemeinde findet beides zusammen. Beides, was Haggai ankündigt, findet durch Jesus und die, die an ihn glauben, die sein Tempel sind, zusammen und seine Erfüllung. Jetzt sagst du vielleicht heute Morgen, und darum ist dieser Punkt hier so entscheidend, wie will Gott das machen? Wie gebraucht Gott die Gemeinde, um das zu erfüllen, was wir hier ab Vers 22 lesen, dass der Himmel und die Erde erschüttert werden? Das ist ja vielleicht doch ziemlich anmaßend, wenn ich überhaupt an die Gemeinde von Jesus denke. Wie soll das passieren? Aber wir müssen hier verstehen, dass es das ist, was Gott eigentlich, was Gott hier anspricht, bedeutet, Gott will die Welt verändern. Nicht verbessern, weil es nicht so viel Gutes wirklich gibt an der Welt, was Gott verbessern könnte, sondern er möchte durch die Gemeinde die Welt wirklich erschüttern. Gott möchte durch die Gemeinde das tun, was er schon in Kapitel 2, Vers 7 bis 9 angekündigt hat. Gott möchte durch die Gemeinde von Jesus, der Welt seine Herrlichkeit zeigen. Und das geschieht manchmal ganz einfach durch ganz einfache und kleine Dinge. Das geschieht auch durch euch hier in Osnabrück. Vielleicht sagst du dir, die Gemeinde in Osnabrück, die ist nicht so groß, dass sie die Welt erschüttern könnte. Die Gemeinde in Osnabrück kennt man vielleicht auch noch, gerade in Wetzlar oder in Osnabrück oder in Gießen. Aber das ist es, was Gott hier anspricht, was Gott hier zeigen möchte. Und bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, sagt Gott, möchte er die Gemeinde gebrauchen, um der Welt seine Herrlichkeit zu zeigen? Möchte er durch deinen Dienst in der Gemeinde dieser Welt seine Herrlichkeit zeigen? Haggai hat ja, und Zerubabel hat mit ihm durch eine Milchglasscheibe geschaut. Sie haben auf das erste Kommen Jesu geschaut. Und sie wussten, da wird jemand kommen, der wird einen besseren Tempel bauen. Der wird eine Gemeinde gründen, aus Menschen, die lebendige Bausteine sind, die zu seinem Tempel gehören. Und wir haben gewissermaßen Haggai und Zerubabel gegenüber den Vorteil, dass wir auch auf den Kommen Jesu schauen. Wir schauen halt nicht auf Zerubabel, sondern wir schauen tatsächlich auf Jesus, der wiederkommen wird. Und der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann, ich finde, er hat diese Worte hier so gut wie niemand anders zusammengefasst, er hat mal gesagt, die Herren dieser Welt müssen alle einmal gehen, aber unser Herr kommt. Und das ist die Erwartung, in der die Gemeinde Jesu diesen Tempel baut. Ob das jetzt hier ist, bei euch in Osnabrück oder ganz woanders auf der Erde. Aber das bedeutet es, Gott in seiner Gemeinde, in seinem Tempel zu dienen. Bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, bau mit an diesem Tempel. Bau mit an diesem Tempel, damit er schön ist, damit er Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Auch wenn die Bausteine in dieser Gemeinde, und da dürfen wir ja ganz ehrlich sein, wenn du dich umguckst in der Gemeinde und du denkst, manche Bausteine hier so um mich rum, links, rechts, vor oder neben mir, die sehen nicht so richtig gut aus. Da muss sich noch einiges ändern, bis Jesus wiederkommt. Und auch bei mir ist das so. Aber bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, ist das das große Bauprojekt, das er hat. Eine Gemeinde, die schön sein wird. Eine Gemeinde, auf die sich dieser Herr, der versprochen hat, wiederzukommen, freuen wird, weil sie auf ihn wartet, weil sie sich für ihn vorbereitet. Und wenn wir am Ende diesen ganzen Abschnitt nochmal Revue passieren lassen, ich glaube, er zeigt uns ganz deutlich, jeder von uns bildet sich vielleicht manchmal etwas ein oder wir sind versucht, uns etwas auf unsere vermeintlichen oder tatsächlichen Talente, Begabungen oder Qualifikationen einzubilden. Wir wären gerne Personen wie Steve Jobs oder andere berühmte Personen, die irgendwas Großes erreicht haben mit ihren Fähigkeiten. Dann müssen wir von Gott korrigiert werden. Und dann zeigt uns Gott manchmal vielleicht zuerst, wer wir eigentlich vor ihm sind. Dass wir nicht qualifiziert genug sind, um Gott beeindrucken zu können. Aber dass Gott uns qualifizieren möchte, weil er uns durch Jesus berufen hat. Und dass Gott uns gebrauchen will bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Lasst uns noch einmal zusammen beten. Wir danken dir, Vater, dafür, dass wir dein Wort haben. Und wir danken dir dafür, dass du damals deinem Volk gegenüber Wort gehalten hast, dass du sie befähigt hast, eine viel zu große Aufgabe für sie zu bewältigen und den Tempel zu bauen. Und wir danken dir, Jesus Christus, dass wir wissen dürfen, dass wir nicht nur einen Tempel aus Stein, aus Holz oder was auch immer bauen, sondern dass, wenn wir dir dienen, wir an deiner Gemeinde mitbauen, einem Tempel, der lebt und einem Tempel, der immer schöner, immer heiliger, immer besser sein wird, im Großen wie im Kleinen, bis zu dem Tag, an dem du wiederkommst. Wir bitten dich für jeden Einzelnen von uns, hilf uns, dir treu zu sein, im Großen wie im Kleinen, und dir zu dienen und dazu beizutragen, deinen Tempel zu bauen, der deine Herrlichkeit widerspiegelt. Amen. Amen.